Wir hatten die letzten Tage am Donnerstag einen besonderen Tag für dieses Land hier, nämlich den Tag der Deutschen Einheit. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin 85 geboren, also mich hat das nicht mehr so wirklich berührt. Ja, man kennt es aus der Schule und so. Und ja, wenn du in Berlin aufgewachsen bist, war das dir vielleicht auch nochmal präsenter oder sonst was. Aber ich muss sagen, der Tag der Deutschen Einheit, also mal davon abgesehen, dass es ein Feiertag ist und man irgendwo dankbar ist für jeden Feiertag, ja, ist das schon echt ein krass besonderer Tag, wenn man sich überlegt, was wäre gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre, ja, also wir würden ganz anders dastehen, es wäre eine ganz andere, weiß ich nicht, Deutschland wäre nicht, wie es heute ist, ja, und ich mache mal einen ganz kurzen, wir wissen es zwar alle, aber einen ganz kurzen Switch zurück, so 1945 war der Krieg zu Ende und Deutschland wurde in vier Zonen sozusagen geteilt, die Briten, die Franzosen, die Amis, die Russen, ja, und die einen drei Zonen haben sich dann nach nicht allzu langer Zeit zusammengeschlossen und zurückblieb der russische Block und der andere Block, ja, und das wissen wir, das war dann eine ganze Weile, über viele Jahre, über Jahrzehnte war das ein krasser Gegensatz, da ging so eine Trennlinie eigentlich durch diese Welt, so durch, einmal durch Deutschland durch, wenn du so willst. Einige Jahre später haben sie dann die Mauer noch gebaut, ja, und so richtig ist wie so ein Wahrzeichen gewesen, hey, hier ist Ende. Und also wenn wir heute so denken an, also 9.11.89 war dann die Maueröffnung, ja, und irgendwo ist das ganze Regime zusammengebrochen und Deutschland wurde wieder ein Land. Aber ich muss sagen, so für uns heute ist es, sag ich mal, normal, ja. Wenn wir jetzt, sag ich mal, bisschen früher geboren wären und wir hätten 88 so als junger Mensch, junger Erwachsener so gelebt. Ich schätze mal, ich hätte 88 gesagt, okay, klar, Leute, nächstes Jahr fällt die Mauer, klar. 89, wahrscheinlich am 9.11. schätze ich mal so grob, ja. Also 100% nicht, ja. Das war was unglaublich Krasses, was nicht zu erwarten war. Das wäre so ein bisschen wie wenn heute Nord- und Südkorea plötzlich wieder ein Land werden würden, ja. Gut, jetzt haben die denselben Namen, Nord- und Südkorea, holt sich so ähnlich an. Für uns ist das nicht so abwegig, ja. Aber stell dir mal vor, zum Beispiel Pakistan und Indien. Pakistan und Indien waren ja während der Kolonialzeit ein Gebiet und davor auch ein Kulturraum so. Und stell dir mal vor, plötzlich würden diese zwei Länder, die würden plötzlich wieder ein Land werden. Das wäre doch verrückt, oder? Und genau das ist passiert und wir feiern am Tag der Deutschen Einheit die Wiedervereinigung von Deutschland. Und wir feiern, dass es keine Trennung mehr zwischen Ost und West gibt. Wir feiern, dass wir irgendwo gemeinsam vorangehen, dass wir, die wir irgendwo zusammengehört haben, wieder an einem Strang ziehen. Eine Regierung, eine Außenpolitik, gemeinsame Grenzen und so weiter und so weiter. Aber schau mal, Einheit ist was unglaublich Starkes, was gefeiert werden muss, ja, was Wertvolles ist, was Großes ist. So, wir sind in unserer Predigtreihe Together We Are. Together We Are. Ich feiere immer wieder diesen Namen, diese Reihe. Der hört sich so gut an. Aber Gott wirkt da, das ist ganz einfach, ja, Gott wirkt da, wo Christen gemeinsam und in Einheit sein Reich bauen. Da wirkt Gott und das nennt sich schlussendlich auch Gemeinde oder Kirche, ja. Eine Kirche ist nicht ein Gebäude. Wir sagen oft, da vorne ist eine Kirche, das stimmt ja so eigentlich nicht. Im 2. Jahrhundert haben sie sich richtig gebettelt, die Kirchenväter, darüber, ob man überhaupt selber Gebäude bauen darf, ja. Weil die betont haben, hey, Kirche ist doch kein Gebäude, Kirche ist eine Gemeinschaft. Und wenn wir das jetzt auflösen, was passiert dann, ja? Oder nicht auflösen, aber wenn wir das jetzt irgendwo an einem Gebäude plötzlich festmachen, was passiert dann? Also Kirche, Gemeinde sind Menschen, die gemeinsam sein Reich bauen, an einem Strang ziehen, gemeinsam auf dem Bekenntnis stehen, das sie das letzte Woche betont hat. So, wir haben in den letzten drei Wochen uns schon ein bisschen ausführlicher mit der Gemeinde in Korinth beschäftigt, mit ihrer Situation, mit ihren Herausforderungen. Und wir haben gesehen, das ist so eine sehr bunte Truppe. Also das ist so ein sehr zusammengewürfelter Haufen. Ich bin mir ziemlich sicher, sowas gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Dafür gibt es einfach zu viele Gemeinden. Ja, weil wenn du irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise tickst, gehst halt heute woanders hin, ja. Also damals gab es halt nur die eine und irgendwo mussten die mit ihren Unterschiedlichkeiten und ihren Verschiedenartigkeiten irgendwo zusammen klarkommen, ja. Da waren Reiche und Arme, das ist für uns jetzt nichts Besonderes, aber zu der damaligen Zeit war das das war, war wahrscheinlich mehr wie das Kastensystem in Indien als wie unsere heutige Zeit. Ja, da waren soziale Schichten noch wirklich wichtig. Du durftest als römischer Bürger überhaupt nicht irgendwo niedriger heiraten und so, sonst hättest du dein Bürgerrecht verloren. Also das waren schon andere Sachen. Und plötzlich ist eine Gemeinde, die Reiche und Arme, also die Einflussreichen der Stadt und die Sklaven von ihnen, wenn du so willst, plötzlich vereint und zu Brüdern und Schwestern macht. Ja, verrückt. Manche kamen aus dem heidnischen Background, andere aus dem jüdischen Background. Auch das sind natürlich vollkommen unterschiedliche kulturelle Prägungen. Und diese Gemeinde war noch stark beeinflusst von ihrer Zeit, noch stark beeinflusst von ihrem Umfeld, von dem, was, wie sie halt früher gedacht haben. Und wir haben in der ersten Predigt gesehen, die haben sich zum Beispiel über die Zugehörigkeit zu einem Apostel ganz stark definiert und darüber gebettelt. Ja, der eine sagt, ich gehöre zu Apollos, der andere zu Paulus. Paulus und Apollos waren eigentlich Freunde, die sagen, was sollen denn Mist, Leute? Kommt mal wieder runter, ja, wir mögen uns, ja, was ist los? Die haben sich beim Abendmahl in die Haare bekommen, die einen, die Reicheren, die hatten halt einfach, sind ziemlich satt geworden bei dem Ganzen, konnten schon vorher essen oder sonst was. Und die anderen sind irgendwo hungrig geblieben. Also es hat mehr gespalten als zusammengeführt. In Kapitel 6 sehen wir, da sind die sogar gegeneinander vor Gericht gezogen, ja. Die Christen gegeneinander vor weltliche Gerichte gezogen, Paulus ist sauer, ja. Und wir wollen uns heute so eine vierte Situation anschauen, in der diese Uneinigkeit dieser Gemeinde irgendwo sichtbar wird und in die Paulus hineinspricht, ganz konkret. Ihr habt auf euren Plätzen so ein Heft liegen oder so einen Flyer liegen, da steht 1. Korinther oder sowas drauf. Da könnt ihr nochmal schauen, wenn die nicht bei euch lagen, dann würde ich sagen, der Christ, der gibt einfach in den hinteren Reihen die nochmal durch, ja. Da ist so eine Gliederung, wie die Korinther, wie die so getickt haben, ja. Und was Paulus ihnen so geschrieben hat dann in dieser Gliederung. Und man sagt, das ist immer so ein, also Konflikt, dann wieder Kompromiss, Konflikt, Kompromiss, das wechselt sich immer so ein bisschen ab, das sind die zwei Dinge, sie gehen immer wieder Kompromisse ein und sie haben Konflikte untereinander, ja. Das ist, was in dieser Gemeinde ganz stark ist. Und heute wollen wir uns eben den vierten Punkt, den vierten Konflikt so ein bisschen genauer anschauen, ja. Da geht es um die Gaben des Geistes. Und Paulus hat den Korinthern schon ganz am Anfang in seiner Eintrittsrede sozusagen, hat er ihnen schon Folgendes bescheinigt. Er hat gesagt, hey Leute, ihr seid wirklich als Gemeinde reich an Erkenntnis. Ihr seid reich an geistgewirkten Worten. Ja? Und er sagt ihnen, nicht eine von den Gnadengaben fehlt euch. Hey, das ist eine unglaublich starke Aussage, dass er sagt, hey, ihr habt so eine Fülle an Gaben und an Geistesgaben in eurer Mitte. Die gesamte Palette. Und das ist ja erstmal Hammer. Wie genial, wenn sowas über eine Gemeinde gesagt werden kann. Oder dass sie so voll ist an Gaben und da so ja, mehr als genug hat oder alles hat. Aber ihr Problem war, das Problem der Korinther war, manche dieser Gaben haben sie wichtiger genommen als andere. Ja, manche Gaben haben sie wichtiger genommen als andere. Und dadurch kam natürlich Streit und dadurch kam ein Vergleichen und ein Miteinander irgendwo im Clinch liegen. Ich habe mir so überlegt, ich glaube, wir kennen das schon auch, so je nachdem, woher du so kommst und was so dein Background ist, ist ja auch was anderes, glaube ich, wichtig. Ja? Also ich war in Kamerun, schon fast wieder 10 Jahre her, ja, war ich in Kamerun, Zentralafrika oder Westafrika und da hatten wir so eine Großevangelisation in einem größten Stadion in Yaoundé, in der Hauptstadt, also so ein Indoor-Stadion, passen 6.000 Leute rein. Und wir sind dann mit so einem Bus, also mit so afrikanischen Pastoren, mit so einem Bus durch die ganzen Viertel so gefahren. Und dann hatte der so ein riesen Megafon auf dem Bus und dann auf unserem Bus stand drauf, Jesus heilt und rettet. Ja, und dann hat er da durchgepredigt, immer wieder denselben Satz so, ja, immer wieder so Endlosschleife. Wir sind einfach immer weitergefahren. Zwischendrin mal wieder Musik angedreht, richtig laut. Die Kinder sind so am Straßenrand, haben da getanzt. Und so, ja. So, es war cool. Und dann haben wir dafür eingeladen und Menschen kamen. Wir saßen als Weiße alle auf den VIP-Plätzen. Okay, danach konntest du, also ich habe mich gefühlt wie so ein, weiß nicht, wie so ein Fußballstar. Ja, da kannst du danach so in die VIP-Lounge reingehen, kriegst du Essen und so. Die anderen werden alle aufgehalten. Nein, sorry, nein, stopp und so. Und du gehst einfach durch, ja. Schon krass. Also als weißer Missionar, das ist vielleicht noch ein bisschen. Natürlich waren da auch Leute, waren auch afrikanische Pastoren, aber halt, ja, irgendwo VIP-Bereich eben, ja. Und dann kamen die ganzen Prediger. Und weißt du, in Afrika, diese Prediger, das ist ein bisschen anders als bei uns. Wenn die vorgestellt werden, dann werden die so vorgestellt. Und jetzt kommt Apostel, Prophet, Evangelist, Apostel der Völker und dann kommt der Name so, ja. Und du schaust dir an und die haben immer so eine riesen lange Liste an Titeln erstmal. Und wenn du nicht so eine Liste hast, also schon mal, ich stell mir so vor, immer diese Liste und so weiter und irgendwann so. Und jetzt kommt der Hirte Klaus, ja, so. Das wäre absolut, ich glaube, die würden alle sich erstmal hinsetzen und schlafen, ja, weil so eine Konferenz geht auch lange, zwischendurch hat man mal geschlafen. Aber weißt du, da habe ich gemerkt, in Afrika das Wort Apostel und Prophet, wow, das löst was in Menschen aus, das ist was Großes, ja, das ist was Besonderes und wenn du das hast, dann bist du wer, ja, zum Beispiel. So, es gibt eine Umfrage unter deutschen jungen Christen, Landeskirchler und Freikirchler so und da hat man so ein bisschen gefragt nach Lobpreis, nach Predigt, nach verschiedenen Sachen und die haben gesagt, und da kam raus bei dieser Umfrage in Deutschland, der Lobpreis und der Lobpreisleiter ist den Leuten, ist jungen Menschen wichtiger als die Predigt oder der Prediger, ja, zum Beispiel, ja, das ist uns sehr wichtig und ich glaube, dass da ist viel Wahres dran, ja, dass die Umfrage trifft schon gut, ja, Lobpreis ist was Großes für uns, wow, und wenn da jemand gut drin ist, dann hat das ist das was Besonderes. Es gibt auch wiederum natürlich in unseren Breiten auch die anderen Kreise, die so das Gegenteil betonen. Hauptsache die Message, ja. Wenn die Message stimmt, dann ist alles andere egal. Dann wirkt der Geist und alles andere juckt nicht, ja. So. In manchen Kreisen ist Dienen und Barmherzigkeit was unglaublich Wichtiges, was unglaublich Großes. Das wird betont, das wird hervorgestellt. In anderen Kreisen ist es wieder Evangelisation, ja. Da ist so ein junger Kerl, Ja, Leute gehen auf die Straße und darüber definiert man sich oder das ist das Allerbeste, das Allergrößte und andere Sachen dann sind vielleicht nicht mehr so wichtig und so. Und ich glaube, so haben wir alle irgendwo so Dinge, die uns wichtiger sind und die uns unwichtiger sind. Das kommt auch noch dazu, je nachdem, was man natürlich selber so für Gaben mitbringt. War bei den Korinthern ja auch so. Die hatten halt so ihre Gaben und diese Gaben waren ihnen ganz besonders wichtig. Und deshalb kamen die auch viel vor und viel zur Geltung und mussten viel Raum einnehmen, ja, im Gemeindealltag. Und Paulus sagt ihnen deshalb Folgendes, wir lesen mal Kapitel 12, 4 bis 7. Er sagt ihnen, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. So, ich würde sagen, Paulus betont hier in dem Ganzen zwei Sachen mal grundlegend. Das erste ist, alle Gaben, alle Dienste, alle Kräfte kommen von Gott. Ja? Das ist so das Erste, was da ganz stark rauskommt. Gott teilt zu. Und das heißt irgendwo, grundsätzlich ist ja alles an Gaben, sie sind alle wichtig. Sie haben alle ihren Platz, sie sind alle notwendig. Also es ist ganz einfach, das, was du und ich, das, was wir haben, das will Gott gebrauchen, damit will Gott arbeiten, daraus will er was machen, das hat er uns geschenkt. Und wir müssen uns auch nicht vergleichen, wir müssen nicht schauen, oh, was hat der andere? Oh, das ist so ein toller Lobpreis und meine Stimme ist nicht so toll. Oder, ja, meine Fähigkeiten sind hier nicht so besonders und der hat so viel und ich habe so wenig. All das müssen wir nicht, weil wir wissen, Gott ist der zuteilt. Gott will auch uns zuteilen, ja. Am Schluss kommen alle Gaben von Gott und sind dementsprechend auch alle wichtig, alle notwendig, alle gefragt. Alle Gaben, Dienste, Kräfte kommen von Gott. Und das Ganze, was Paulus aber jetzt am Schluss betont, ist, entscheidend dabei ist, bei der Frage der Gaben, auch nach der, ich sag mal, nach der Größe der Gaben, nach der Wichtigkeit der Gaben ist, nutzt diese Gabe, nutzt dieser Dienst der Gemeinde. Nutzt dieser Dienst der Ortsgemeinde in Korinth? Das ist die Frage, die er an sie hat, ja. So baut die Gabe, die sie haben, Ortsgemeinde, bringt es Menschen voran, bringt es Menschen näher zu Gott, stärkt es das Kollektiv. Wir gehen mal ein bisschen weiter im selben Kapitel. Ganz am Ende, nachdem er das lang und breit ausführt, sagt er in Vers 31, sagt er, allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Oder in anderen Bibeln die vorzüglicheren Gaben, die größeren Gaben. Ja. So bemüht euch, also auf der einen Seite haben wir Gaben, auf der anderen Seite dürfen wir uns ausstrecken nach Gaben, nach Dingen, die uns Gott schenken will. Aber entscheidend ist, wir dürfen uns nach denen ausstrecken und wir müssen die suchen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und ich mag so, das hat was damit zu tun mit unserer Gesellschaft, mit unserer Prägung, so oft gehen wir sehr ich-bezogen an Themen ran. An das Thema Gaben und Dienste gehen wir oft sehr ich-bezogen ran. Was mache ich am liebsten? Was ist so meine Gabe? Was ist so mein Ding? Was bringe ich so mit? Und welcher Dienst würde mich besonders jetzt ausfüllen und so? Man kommt immer sehr stark von sich her, was ist so meins und ich muss mich entfalten können. Ich will mein Ding machen können. Und manche, habe ich gemerkt, kommen in Gemeinde und wollen sogar ihr Ding durchdrücken, selbst wenn es gar nicht passt. Ja, wenn es irgendwie überhaupt nicht zur Gemeindesituation passt oder so. Oder sogar eher kontraproduktiv wäre. Ja. Stell dir mal vor, jetzt würde so ein Orchestersänger, ne, so ein Opernsänger hier reinkommen. Ja, ja, das ist schön. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, der sagt, hey, ich würde sogar hier Opern singen. Und klar, dann kann man sich schon überlegen, wo passt das irgendwie rein, aber am Schluss würde ich dem wahrscheinlich sagen, hey, Hammer, dass du Opern singen kannst. Du kannst aber doch auch Stühle stellen, oder? Oder da gibt es ja mehr, was du noch kannst. Ja, so kannst du auch an anderen Punkten anpacken, oder? Vielleicht fangen wir mal da an, ja? Aber weißt du, das ist schon so tief in uns drin. Hey, ich habe was und das will ich doch geben, das will ich doch tun. Und Gott sagt, hey, denk doch mal zuerst, stell zuerst mal die richtige Frage, nämlich, was braucht die Gemeinde? Was braucht die Gemeinde? Weißt du, ich feiere das, wenn Menschen irgendwo kommen und sagen, hey Simon, wo kann ich mich einbringen? Was fehlt noch? Wo ist da? Also letztes Mal hatten wir Next Steps Kurs Teil 4 und das fand ich genial. Ich habe so all diese verschiedenen Bereiche so gesagt, die wir so haben. Und dann haben Leute gesagt, hey, wo haben wir denn Not an Mann? Ja, wo bräuchten wir denn welche? Ja, und das fand ich eine geniale Frage, wo ich dachte, hey Hammer, ja, genau so, genau diese Frage muss irgendwo gestellt werden. Und dann kann ich schauen, wie passt das, was ich habe, in der Breite an Diensten, an Fähigkeiten, an Gaben, wie passt das irgendwo zu dem, was auch die Gemeinde braucht. Ja, und das ist am Schluss die große Gabe, die größte Gabe, die wichtige Gabe, die schlussendlich auch der Gemeinde dient. Ich denke an so einen Freund von mir, Krubi heißt der. Krubi ist mittlerweile gerade in der Urban Life Church, macht da so ein Begleitpraktikum, war im Leitungsteam der Ekklesia in Nürnberg. Und Krubi ist irgendwann nach Nürnberg gegangen und er ist zuerst mal eingestellt worden als Verantwortlicher für den ganzen Kids-Bereich. Und dann hat er den Kids-Bereich aufgebaut. Und nachdem alles gut lief, hat man gesagt, okay gut, das hast du jetzt gut aufgebaut, jetzt kommst du zum nächsten, nämlich zu Technik. Frag mich nicht, was Kids mit Technik zu tun hat, aber okay, ja, dann ist er Technikleiter geworden. So, irgendwann lief der Bereich auch, dann hat man die Jugend aufgebaut, hat man gesagt, hey, wir brauchen einen Jugendmitarbeiter. Jemand, der da wirklich sich investiert, dann ist er da im Jugendteam gewesen. Am Schluss hat er irgendwann das Creative-Team geleitet, ja. Aber weißt du, das ist was, wo Menschen sagen, ja, wo werde ich gebraucht? Und dann kann man sie einsetzen und dann verändern sie was und bewegen was und andere Menschen können nachrücken und können weiter drauf aufbauen. Lass uns diese Frage stellen, immer wieder neu. Was braucht die Gemeinde? Und immer wieder neu auch fragen, ist das, was mir gerade so wichtig ist, ist es wirklich auch das, was für die Gemeinde notwendig ist? Oder ist es sogar das Gegenteil? Und ich habe andere Dinge, wo Gott gerade drauf tippt und sagt, hey, das ist gerade die wichtige Gabe. Das ist gerade das Notwendige. So, Paulus, er benutzt ein Bild in 1. Korinther 12. Er benutzt ein Bild, um das Ganze zu veranschaulichen, um zu zeigen, wie die Gemeinde funktioniert auf der einen Seite, was Gemeinde ist, wie Gemeinde ticken soll und auf der anderen Seite, wie Gaben und Dienste irgendwo zusammenspielen sollen. Ja? Sondern er benutzt das Bild von einem Körper und dieses Bild ist so eins der wahrscheinlich eins der Bilder, die am meisten vorkommen, wenn es um Gemeinde geht. Und da sagt er ab Vers 12, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. So, also Gemeinde ist so ein Körper, Gemeinde ist so ein, ich sag mal, Organismus. so ein Organismus, so ein Körper ist ja viel mehr als jetzt zum Beispiel ein Team. Ja? Ein Team ist auch was Geniales, wenn die gut harmonieren, ja, und wenn die gut zusammenwirken, dann bewegen die auch Großes, ja. So ein Fußballteam, das nicht gut miteinander harmoniert ist, dem passiert dasselbe wie wahrscheinlich Deutschland bei der letzten WM, ja. Und weißt du, es gibt eine Ausnahme vielleicht, muss man sagen, wo das funktioniert, das ist Portugal, die haben Ronaldo, ja. Da reicht einer und alle anderen springen ein bisschen hinterher und hauen den Ball immer wieder nach vorne. Aber im Normalfall funktioniert das nicht, okay? Im Normalfall muss ein Team gut zusammenarbeiten. Aber ein Körper ist mehr als ein Team. Ein Körper ist auch mehr als ein Motor oder als eine Maschine. Das ist natürlich auch was Wichtiges. Da greifen auch Zahnräder ineinander, greifen verschiedene Sachen ineinander. Das einzelne Teil für sich ist, jedes ist wichtig, aber es bringt allein für sich genommen nicht viel. Und so ein Körper, er funktioniert nur im Zusammenspiel der einzelnen Glieder. Er funktioniert nur in dem Zusammenspiel der einzelnen Glieder, der einzelnen Gaben, der einzelnen Dienste. Ich hatte als Jugendlicher einen Lieblingsfilm, okay? Einen Lieblingsfilm, war jetzt nicht kompliziert, ich weiß. Lieblingsfilm, und dieser Lieblingsfilm, der hieß Die Killerhand. Wer kennt Die Killerhand? Gary, das ist traurig. Christian, von dir hätte ich nichts anderes erwartet. Nein, nach was. Okay. Nein, ich kenn's ja auch, okay? Also, guter Film, Christian hat Geschmack. Und die Killerhand, es geht darum, dass da so eine Hand ist, so eine Hand, die immer Menschen töten will, okay? Und diese Hand, die nistet sich immer bei verschiedenen Leuten ein, okay? Also, irgendjemand hat diese Hand und er tötet damit halt Menschen, ja. Und dann ist da ein Senior Karl und er ist so richtig verliebt in seine Nachbarin. Ja, so richtig verliebt in seine Nachbarin. Und die Nachbarin ist Jessica Alba. Und er hat halt das Problem, dass aber irgendwie die Killerhand auf ihn übergesprungen ist. Und die Killerhand ist auch scharf auf Jessica Alba, aber halt anders, ja. Will sie töten. Und er hat halt ein richtiges Problem, weil, ich meine, ja, ist ja ein bisschen schwierig, ihr nahe zu kommen und dann die Hand trotzdem und so. Der muss immer seine Hand so festhalten, die Hand will halt und so. Und dann knutschen die zusammen rum und er bindet so seine Hand ans Bett und die Hand will immer so, ja. Und irgendwann kommt der Moment, da packt er die Hand ab. Die lebt dann trotzdem weiter und tötet trotzdem noch Menschen und so, keine Ahnung. Weiß gar nicht mehr, wie es zu Ende geht, aber, kannst du dir mal anschauen. Also, wie gesagt, ist eine Horrorkomödie, überlegst du dir. Und weißt du, wir alle wissen, das kann ja nicht funktionieren. Wenn die Hand was anderes will als der Körper, das kann überhaupt nicht funktionieren. Ja? Also nur wenn der Organismus wirklich zusammenspielt, dann kann er auch funktionieren, dann ist er überlebensfähig. Ja? Deshalb Gemeinde, so ein Körper, er ist ein Bild auf die Gemeinde, so muss es bei der Gemeinde eben auch sein. Und ich glaube, so eine zweite Sache, die auch wichtig ist, die auch in diesem Bild rauskommt, das er hier malt, Gemeinde muss gesund wachsen. Es bringt nichts, wenn die Gemeinde am Schluss sieben Augen hat. Kann sie vielleicht einmal rundum schauen, ist auch nicht ganz blöd, aber hat dafür halt keine Ohren. Ja? Also anderes bleibt dann auf der Strecke. Und so ist es in Gemeinde manchmal auch, glaube ich. Manche Gemeinden, da habe ich so das Gefühl, die haben einen riesen Fuß und einen Mini-Arm oder so. Ja? Weil einfach einzelne Sachen, Dienste, Gaben und so weiter unausgewogen irgendwo Raum finden. Und es ist einfach wichtig, dass die Sachen gemeinsam irgendwo wachsen. Der Körper, wenn meine Tochter jetzt plötzlich morgen mit so einem riesen Zeh daherkommen würde, ja, dann würde ich nicht sagen, wo Hammer, sie ist gewachsen, toll, ja. Sondern ich würde mir denken, oh Mann, wir müssen zum Arzt, was kann man da machen, ja. Das ist irgendwie komisch, ja, wenn eine Zeh fünfmal so schnell wächst wie alles andere. Funktioniert nicht. Aber was geschieht, wenn Gemeinde einem gesunden Körper entspricht? Was geschieht, wenn Gemeinde wirklich so ist wie ein gesunder Körper? Ganz einfach. Der Körper, wenn er gesund ist, wächst und die Gemeinde wächst auch. Es geht weiter auf allen Ebenen. Sie wird größer, sie wird stärker. Der Körper wird gesund sein. Das ist normal. Ja, das ist einfach der Lauf der Dinge. So läuft es einfach. Dieser Körper, wenn er wächst, er wird voll einsatzfähig irgendwann sein. Er wird was bewegen können, er wird stark sein, er wird Energie haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir brauchen einander. Ja? selbst wenn es Zeiten vielleicht gibt, was weiß ich, ein Missionar geht irgendwo in ein Land, wo es noch überhaupt keine Christen gibt, dann kann es sein, dass es Zeiten gibt, wo man mal über einen gewissen Zeitraum niemand anderen hat, mit dem man gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen kann und so. Aber eigentlich ist es was Unnatürliches. Das Natürliche ist, man ist Teil von einem größeren Ganzen, ordnet sich da ein und pusht sich gegenseitig, ermutigt sich gegenseitig, bringt sich gegenseitig voran, baut gemeinsam an Gottes Reich. Und so darf es sein. Und dieses Together we are, das steht genau dafür. Hey, am Schluss bewegen wir was, wenn wir es gemeinsam tun. Wir als Einzelne, wir können schon irgendwas machen, aber es wird nicht wirklich eine Dynamik haben, es wird nicht wirklich Kraft haben. Ja? Ich glaube auch, dass ganz viele im Laufe der Zeit, gerade dort, wo irgendwo eine gemeinsame Dynamik entstanden ist, ich denke so an E10, keine Ahnung, wer tankt hier E10? Okay, ein paar Leute. Ein paar Abweichler nenne ich es mal, ja? Ein paar Abweichler. Aber die meisten sind dem super treu geblieben, okay? Und deshalb hat sich der E10 nicht wirklich durchgesetzt, weil da tatsächlich die Masse gesagt hat, nein, unsere Autos sind heilig, da darf kein E10 rein, ja? Sonst könnten die Schaden nehmen, okay? Und deshalb hat E10 sich nicht durchgesetzt. Und so ist es mit allen Dingen, wenn man gemeinsam irgendwo an einem Strang zieht, dann werden Dinge passieren und dann werden sich Dinge verändern. Und hey, wir als Gemeinde, wir wollen so ein Körper sein, wir wollen so ein Körper sein, der wächst, der vorangeht, wo andere Menschen dazukommen können. Ja? Das ist auch etwas Normales. Der wächst in die Tiefe, der wächst in die Breite. Menschen kommen dazu, finden Jesus und werden verändert in sein Bild.